Wir stellen Ihnen jetzt einen Geschichtenerzähler des neoliberalen Zeitalters vor, des hyperindividualistischen Zeitalters, ultrakonsumistisch, technoeskapistisch, psychoantiterroristisch. Thomas Gadi heißt der Schriftsteller, der in seinem Roman »Sonst kriegen Sie Ihr Geld zurück« nach dem roten Faden, ja, oder vielleicht auch nach dem roten Teppich fragt. Gibt es ein Wohin oder gibt es kein Wohin? Thomas Gadi ist bei uns. Schönen guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Ihr Roman beginnt mit einem arbeitslosen Schriftsteller, der im Arbeitsamt um Arbeitslosenunterstützung bittet. Dem Beamten dort soll er nachweisen, welchem Beruf er nachgeht. Also, dass er Schriftsteller ist, das ist ja kein normaler Beruf. Ist das eine glaubwürdige Ausgangsposition?
Ja, ist es. Also in Israel war das eine glaubwürdige Ausgangssituation. Ja, das kann man sich leicht vorstellen, klar.
So was kann passieren. Man geht aufs Arbeitsamt und sagt,
und
ja.
Man muss irgendwann einen Beruf behaupten und sagt der Schriftsteller zu dem Beamten, okay, dann erzähle ich Ihnen eine Geschichte und wenn der Geschichte Ihnen gefällt, dann stempeln Sie meine Karte und wenn der Geschichte Ihnen nicht gefällt, stempeln Sie meine Karte nicht und fangt an, eine Geschichte zu erzählen.
Und so beginnt dann auch Ihr Roman. Wer ist denn dieser Schriftsteller? Ja, ist er ein Mann? Ist er eine Frau? Tolly Groteschi? Heißt sie einmal?
Ja.
Was ist das?
Wie ich es verstehe, man sagt ja immer, die Kunststück ist klüger als der Künstler.
Und der Leser ist klüger als der Schriftsteller?
Ja, weil die sind viel, viel mehrere Menschen. Nichts eins. Also wie ich es verstehe, fängt es an mit einem Mann, aber der dahin kommt, der Beamte schaut ihm aber nicht an. Er spielt mit seinem Tastatur und mit seinem Maus und guckt nur den Bildschirm und spricht mit dem Person, ohne an ihm gar nicht zu gucken. Und um die Augen von dem Beamten hochzukriegen zu seinem Gesicht, damit er ihm anschaut, erfindet dieser arbeitslose Schriftsteller eine Erzählerin-Figur mit einem komischen Namen, damit der Beamte seine Sicht raufhält.
Also er sagt, er sei Tolly Groteschi, anderer Name, und er redet den Beamten auch nicht an mit lieber Herr Beamter vom Arbeitsamt, sondern er sagt zu ihm, König.
Ja.
Das ist der König, dem er die Geschichten erzählt. Da zitieren Sie natürlich aus Tausend und einer Nacht.
Ja, genau.
Nicht dieses immer weiter erzählen. In diesem Fall nicht um das Leben zu retten, sondern um den Stempel im Arbeitsamt zu bekommen. Aber das ist auch lebensrettend, oder?
In der modernen Welt kann man ohne Arbeit nicht leben. Und ja, das ist ein Roman, der basiert ist auf der Idee von 1001 Nacht und in den Machtverhältnissen, die es auch in diesem Legende gibt zwischen der Erzählerin und der König, der ihre einzige Leser auch ist.
Das Faxgerät haucht Nichtigkeiten aus, alles ist eitel und Haschen nach Wind. Hinter ihm zieht eine ältere Frau schweigend einen Kaffeewagen vorbei, beugt sich über ihn wie über einen längst versiegten Quell. Das sind jetzt mal drei Sätze aus Ihrem Roman, die auch zeigen, wie sich hier alles mischt. Bibelzitate, Faxgeräte, Kaffeemaschinen, der Quell aus dem tiefen Brunnen der Vergangenheit. Das alles von großer Bedeutung, oder?
Ja, wie irgendwie vorher hingewiesen, ist diejenige, die Bedeutung zum Text geben, sind die Leser. Was für Bedeutung es hat, ist jetzt in dem Sinne in ihren Händen. Das Buch ist eine Übersetzung aus dem Hebräischen. Also das moderne Hebräischen ist gebaut auf dem Wortschatz aus der Bibel. Und deswegen ist es irgendwie ziemlich normal, dass es auf Hebräisch Wörter vorkommen, die einen direkten Bezug zum Alten Testament haben.
Also alles ist eitel und Haschen nach Wind. Das ist natürlich ein ganz berühmtes Bibelzitat, das wir hier auch kennen. Was erzählt er ihm, der Schriftsteller? Was erzählt er dem Beamten?
Was der ganzen Geschichte, in den ziemlich dünnen Roman gibt es sehr, sehr viele Erzählungen und Geschichten. Der Prinzip ist aber, dass die Erzählerin durch den alltäglichen Leben in die israelische Stadt rumgeht und weiß aber, dass wenn sie dem Beamten diesen Geschichten irgendwie klar und direkt erzählt, wird der Beamten es nicht hören wollen, weil es zu krass und zu direkt und zu unschön. Und deswegen, als eine Scheherazade der 21. Jahrhundert, verkleidet sie diesen alltäglichen Erzählungen oder Geschehnisse in Kleider, in märchenhafte Kleider, damit es einfacher vor dem Beamten es runterzuschlucken wäre.
Also ein Glücksfisch spielt zum Beispiel eine Rolle. Der Stierkampf spielt eine Rolle.
Ja.
Wie kommt der dahin, der Stierkampf in Israel? Ich habe noch nie was vom Stierkampf in Israel gehört.
Nee, das ist eine Erfindung. Wie ich Literatur verstehe, ist nicht den Schriftsteller zu fragen, sondern den Leser. Und was bedeutet das für Ihnen?
Für mich bedeutet es, dass ich natürlich auch immer ganz automatisch nach einem roten Faden suche. Mhm. Also ich nehme die Geschichte wahr, ich finde sie unglaublich spannend. Es ist immer wieder verwirrend, wenn auch die Personen sich verwandeln und wenn ganz andere Milieus und Handlungsebenen auftauchen. Aber ich frage mich doch, wo hat dieser fantasievolle Schriftsteller, der mir ein Absurdistan schildert, seinen roten Faden eingewebt? Wo ist der? Der rote Faden hat meiner Ansicht nach dann direkt in die Zelle geführt. Mhm. Was hat es mit dieser Zelle denn auf sich? Liege ich da richtig?
Alle Figuren in diesen Erzählungen finden ihren Weg dann in eine Zelle, wo sie ihre Geschichten weiter erzählen. Ja, das stimmt. Für mich war der Stierkampfgeschichte ein Versuch mit Fantasie und Realität, weil dann gibt es so zwei Erzählungslinien sozusagen, mindestens. Und eine Erzählungslinie ist diese märchenhafte Erzählungen, die Tolly Grotesky, die Schriftstellerin, den alltäglichen Realität verkleidet. Das ist Realität verkleidet in märchenhafte Kleider. Und der andere Spur ist Fantasie. Also das Gegenteil zu was sie erzählt, ist aber Fantasie, aber verkleidet in ganz realistischen Erzählungsmethoden. Und dann haben sie eine Erzählung, die total fantastisch ist, aber erzählt ist, als ob sie total realistisch ist. Und eine total realistische Erzählung, die verkleidet ist, als ob sie eine Fantasie wäre.
Da finden Sie auch tolle Bilder. Hinter dem Beamten im Arbeitsamt hängt so ein Lifestyle-Kalender. Und das Bild auf dem Lifestyle-Kalender, das verwandelt sich andauernd. Der sieht immer ein anderes Bild. Das ist genau das Spiel mit der Realität. Die Geschichte spielt im Israel, ganz reales Land. Mhm. Ist diese Zelle, von der ich sprach, auch das Land Israel, aus dem Sie auch selbst stammen? Hier ist alles so eng und alles ist umzäunt. Jeder kennt jeden. Wir sind nicht in Nevada, nicht in der Mongolei. Wir haben keine Pampa. Wohin sollen Sie denn fliehen, großmächtiger König? Zitat Ende. Gibt es aus der Perspektive Israels kein Wohin?
Wenn Sie jetzt politisch fragen, dann es gibt immer ein Wohin, aber wie ich das verstehe, gibt es keine Wille an einem Wohin und keine politische Mächte, die ein Interesse haben, um einen Wohin zu finden.
Warum nicht?
Leider. Weil von der Status quo gewinnen ziemlich viele Menschen, die Macht haben. Um einen Status quo zu ändern, muss man wirklich also ziemlich mutig sein und ziemlich viele Risikos annehmen. Und das ist nicht die Richtung, in die die Politik dort jetzt geht.
Es geht auch in Ihrem Roman um Macht und Ohnmacht, um Machtverhältnisse, nicht nur bei dem Verhältnis des Schriftstellers zum Beamten im Arbeitsamt. Das dreht sich dann auch in dem Verhältnis des Stierkämpfers zum Stier, auch ein Macht-Ohnmacht-Verhältnis. Welche Rolle spielt das für den Roman, dieses Thema Macht?
Ich glaube, es ist eine ziemlich zentrale Rolle in diesem Roman, wie auch in die anderen Sachen, die ich bisher geschrieben habe, weil die Sprache immer verknüpft ist mit Machtverhältnissen und Ungleichheiten von wer kann reden, wer kann fließend reden, wer kann die kluge Worte aussprechen, wer hat eine lautere Stimme und solche Fragen.
Das Land, wohin Sie fliehen können, ist das vielleicht auch das Land der Geschichten, die Sie erzählen? Dieses Absurdistan, die Fantasie, das Land, das so absurd ist wie das Leben?
Naja, Absurdität ist davon abhängig, wie man die Sachen ansieht. Das Leben an sich gibt es ja wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht. Das ist immer nur eine Frage, von wie man es sieht oder in welchen Brille oder mit welchen Sinnen und Verständnismechanismen es anschaut. Nichts auf dieser Welt können wir anfassen in unseren Sinnen, ohne dass was wir anfassen irgendwie durch unser Hirn geht und dann durch unseren Hirn und unsere Mechanismen von Sinn geben oder Unsinn geben und nicht verstehen. In diesem Roman weist Tolly Grotesky, die Erzählerin, die weiß ziemlich gut und ziemlich klar, was vor ihr ist. Die ist aber in einer Situation, in der sie abhängig ist von das, was der großmächtige König hören möchte und nicht hören möchte. Und wenn er ihr zuklappt, dann diesen Stempel nicht.
Aber sie wickelt ihn um den Finger. Nachher bettelt er sie fast an, weiterzuerzählen. Also da dreht sich dann das Machtverhältnis.
Ja, die kann das Spiel. Die kann das Spiel.
Dann gibt es am Ende noch eine Geschichte, wie sie in ihrem Roman ja häufiger vorkommt, eine sehr fantasiebeladene Geschichte, die voller Zeichen ist, voller Botschaften, die versteckt sind. Man könnte sie auch fast als eine Geschichte der heiligen Familie lesen, nur der Urvater dieser heiligen Familie, das ist ein Schwindler. Das ist ein Schwindler.
Ja, das ist er, ja.
Ja. Ist das ein Urvater überhaupt oder ist das zu viel hineingelesen in diese Geschichte?
Für mich ist es kein Urvater, nein. Für mich ist es kein Urvater. Ich glaube, es gibt keinen Urvater.
Glauben Sie, es gibt keinen Urvater? Nee. Dann würde ich mal denken, Sie kommen aus Israel, mein Gott. Das ist doch das Land des Urvaters schlechthin. Da müssen Sie doch an Urvater glauben.
Nee, ich glaube, es gibt keinen Urvater. Ich glaube,
kein Adam?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, na gut, es gibt eine Geschichte über Adam. Und von dieser Geschichte können wir was lernen, weil es eine schöne, gute Geschichte. Glauben Sie, dass Adam als ein Urmensch wirklich existierte?
Natürlich glaube ich das.
Mhm. Schauen Sie, das ist eine Geschichte, die am Ende der Roman kommt. Als der Geschichte vorkommt, sind ja also viele andere Menschen und viele andere Geschichten auf der Welt. Nee, das ist für mich kein Urvater. Das ist eine Geschichte von einer Familie, die da lebt und da irgendwie durch den Gegend treibt. Aber ich verstehe den Wille, sie als eine Urfamilie zu, als eine heilige Familie zu verstehen. Aber so ist sie für mich nicht. Aber das ist in ihre Hände, sie können es schon verstehen.
Was ist denn die erste aller Geschichten?
Wow, ich weiß es nicht. Es kommt darauf an, mit wem sie reden.
Mit ihm,
ich weiß nicht, was der erste Geschichte ist, der ich gehört habe. Das weiß ich natürlich nicht. Das kann ja keiner merken, weil es uns erzählt wurde in Zeiten, in denen wir als kleinen Babys nicht erinnern. Wahrscheinlich ist es für mich der erste Geschichte, also wenn ich von an Ursprungsgeschichte, dann denke ich an der Anfang von was wir die Tora nennen und was hier als Alte Testament genannt wird.
Also Tohu Wabohu, damit begann alles. Die ersten Worte der Genesis. Das ist eine schöne Anfangsgeschichte, ein Tohu Wabohu.
Ja, ist eine schöne Geschichte.
Und dann Adam natürlich. Ne? Ja. Der kommt dann bald. Was bleibt einem am Ende? Du möchtest ruhig und gelassen leben, sparen mit Worten, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Naja, wenn alle Geschichten erzählt sind, dann beginnt das Leben. Ist das so?
Wenn alle Geschichten erzählt sind, dann beginnt das Leben. Nee, das Leben ist ja, kann nicht getrennt sein von Geschichte, die wir über das Leben erzählen. Bei Tieren kann es sein. Und vielleicht deswegen ist die Menschheit immer neidisch auf Tieren, weil sie ihr Leben einfach so leben können, ohne irgendwelche Geschichten darüber zu bauen. Aber die Menschheit gelingt es nicht.
Also ruhig und gelassen leben, sparen mit Worten, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Aber auch fantastische Geschichten erzählen, denn wer die Deutungshoheit hat, wer die Geschichten erzählt, so macht es ja auch ihr Schriftsteller, der wickelt die anderen ja natürlich auch um den Finger. Das heißt, Geschichten können auch Macht über andere ausüben.
Ja, Geschichten haben Macht. Ja, so geht es von nicht. Und es ist ja auch wichtig, wie man, in welchen Arten und Weisen, wie man diese Macht benutzt und wann man soll mal sagen, okay, dieses Macht habe ich vielleicht, aber dann benutze ich es jetzt nicht.
Wenn Sie eine Frau in sich verliebt machen möchten, dann benutzen Sie die Macht wahrscheinlich auch, oder?
Das ist eine gefährliche Richtung, in der Sie gehen, wenn Sie über Liebe und Macht sprechen. Ich versuche, offen und lieb zu bleiben und dann hat auch der Person gegenüber Platz in meinem Leben.
Vielen Dank, Tomor Gadi. Sonst kriegen Sie Ihr Geld zurück, so heißt sein neuer Roman. Ich sage jetzt nach der Lektüre, nein, nein, ich will mein Geld nicht vom Autor zurück. Das Buch ist jeden Cent wert. Es hat 160 Seiten, kostet 20 Euro und ist im Droschel Verlag Wien erschienen. Vielen Dank.
Danke vielmals für die Einladung und für das Gespräch.